Gott ist anders, als wir denken.
Genau.
Er honoriert nicht nach Leistung, sondern... Ich habe zu Hause in meiner Bibliothek ein Buch, das heißt Leistung, Leistung und dann noch Menschsein. Leistung, Leistung und dann noch Menschsein. Leistung bestimmt unserer Gesellschaft, manchmal sogar das Familienleben. Manchmal müssen bereits auch Kinder etwas leisten, sonst bekommen sie nichts. Als Erwachsene wissen wir auch, nichts geht irgendwie an der Leistung vorbei. Wer seine Stelle sichern will, der muss Leistung bringen. Wer befördert werden will, der muss am besten noch eine Schippe drauflegen. Und wer Erfolg haben will, der muss sich dem Leistungsprinzip irgendwie verschreiben. Und schon ist man so in dieser Leistungsspirale drin. Das Problem ist, dass wir diese Erfahrungen, denen wir vielleicht auch unterworfen sind, dass wir die auch auf Gott übertragen. Das ist das Problem. Nirgendwo wird einem etwas geschenkt in dieser Welt. Das muss man sich verdienen. Wie sollte das bei Gott anders sein? Also Leistung, das heißt übersetzt fromme Taten bringen, Gottesdienst besuchen, vieles andere mehr, sehenswerte Werke tun, um Gott zu gefallen. Um Gott zu gefallen. Nur so kann ich mich bei Gott sehen lassen. Und schon ist man drin in einer frommen Leistungsmaschinerie oder einer Tretmühle. Kennt ihr das?
Da werde ich immer noch erinnern an die Zeit unserer Kinder, da hatten die einen Hamster. Das Biest hat mir ganz schön viele Nerven gekostet. Vor allen Dingen, weil das aktiv wurde, wenn ich schlafen wollte. Und dann hat man das nachts irgendwo hingetan, wo man diese Trommelei irgendwo nicht hörte. Ununterbrochen in diesem Hamsterrad.
Wissen Sie, so geht es vielen Leuten auch, dass sie genau das übertragen auf ihr Verhältnis zu Gott. Ich muss mich anstrengen, ich muss laufen, ich muss tun und so weiter, ich muss mich lieb verhalten. Und man strengt sich an und gibt sein Bestes, meistens jedenfalls. Mehr kann man doch nicht erwarten, oder? Mehr kann doch Gott auch nicht von mir erwarten, als dass ich mein Bestes gebe. Und irgendwann kommt man mal auf den Gedanken, wie schätzt eigentlich Gott meine Leistung ein? Wie schätzt eigentlich Gott meine Leistung ein? Ob ich ihn zufriedenstelle? Ob ich genügend Punkte habe bei ihm, um durchzukommen? Ob ich es wirklich im Himmel schaffe? Und man stellt sich das so vor, so ungefähr so eine Treppe, auf der ich mich Gott nähere. Anständig leben, religiöse Pflichten erfüllen, Opfer bringen und vieles andere mehr. Auf jeden Fall liegt es an mir, dass ich auf einer Leiter mich nach oben arbeite, zu Gott hin arbeite. Ich will auf meiner religiösen Leiter zu Gott kommen. So verbringen viele Menschen, auch in unserem Land, noch mehr als wir ahnen, um Gott zu gefallen. Ich habe mal gelesen von einer Meinungsfrage, dass man mit einer Frage in Amerika auf die Leute zugegangen ist, auf dem Marktplatz. Sie sollten dazu mal eine Antwort geben. Ich war zunächst verblüfft. Wisst ihr, wie die Frage lautet? Warum sollte gerade Gott Sie in den Himmel lassen? Warum gerade mich in den Himmel lassen? Wo mache ich das dann fest? Warum sollte Gott gerade Sie in den Himmel lassen? Zunächst habe ich mich ein bisschen über die Frage aufgeregt, habe gedacht, pff, amerikanisch oder was weiß ich. Aber dann hat sie mich beschäftigt und herausgefordert, ich muss Antwort geben. Was werde ich denn mal vor Gott sagen? Da kommt es doch darauf an, dass ich vor Gott bestehen kann. Je ehrlicher und selbstkritischer man gegenüber sich selbst ist, dann wird man sagen, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Auch die frommsten Taten, die sind ja manchmal noch von sehr egoistischen Motiven durchzogen, oder? Die frommsten Werke,
da kann ich manchmal mich mit meinen und mich erhöhen wollen und mir Gutes tun, statt dass es mir um den Nächsten geht.
Luther hat damit ja schlechte Erfahrungen gemacht. Er hat einmal gesagt, wenn je ein Mönch durch gute Taten, durch Möncherei in den Himmel kommen würde, dann müsste ich das sein. Dann müsste ich das sein. So hat er sich Dinge verbissen, sage ich mal, die er an sich gerne getan hätte. Einfach aus diesem, ich will Gottes Wohlgefallen erreichen. Und ich denke, nicht nur Luther, sondern allen ehrlichen Gottesdienstsuchern geht es so irgendwo, dass sie merken, je mehr ich suche, je mehr ich mir Mühe gebe, umso mehr entschwindet dieser Gott. Ich schaffe das nicht von mir aus, zu Gott zu kommen. Vielleicht seltsam, ein Text aus dem Neuen Testament, da wird uns diese Geschichte einmal eindrücklich oder diese Haltung einmal eindrücklich erzählt. Pharisäer und Zöllner kommen zu Gott, stehen im Tempel. Und der Pharisäer, der sagt, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber, für die Betrüger und die Ehebrecher und so weiter. Ich faste 2 Tage in der Woche und ich spende dir den 10. Teil meines Einkommens, gebe ich für gute Werke. Der allseits verachtete Zolleinnehmer traute sich noch nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich demütig an die eigene Brust und sagte, Gott, schenke mir Sünder deine erbarmende Gnade, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ein sündiger Mensch. Und Jesus gibt einen Kommentar, und darauf kommt es ja an, und er sagt, dieser, der so an die Brust schlägt, der ist vor Gott richtig, der andere nicht. Er ist vor Gott recht. Vielleicht seltsam, Gott sei mir Sünder gnädig, das ist eine Bankrotterklärung. Und gleichzeitig wird die Tür zur Freiheit aufgetan. Man ist auf einmal hellwach für das Wort Gnade. Und man öffnet ihr Herz und Leben und betet Gott, wenn das wirklich wahr ist. Wenn du mir gnädig bist, wenn du mir anbietest Vergebung der Schuld und Gemeinschaft mit dir und dass du mich eines Tages in den Himmel aufnehmen willst, weil Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Und wenn du mir das so anbietest, dann will ich das von Herzen gerne annehmen. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann kommt man auf diese Skizze. Und dann merkt man, dann ist es auf einmal ganz anders. Nicht mehr, ich muss mir den Himmel erarbeiten. Ich muss auf einer religiösen Leiter Sprosse um Sprosse irgendwie versuchen, Gott näher zu kommen. Sondern der Weg geht anders. Gott steigt in Christus herab. Er sieht mich gnädig an, um seines Christus willen. Und wenn man das kapiert, wenn das Klick macht in Kopf und Herz, dann erlebt man eine große Befreiung und eine Erleichterung und eine Gewissheit wie niemals zuvor. Dann habe ich Gewissheit. Ich bin bei Gott. Und ich werde auch einst bei Gott die Ewigkeit vollbringen. Und man steht auf einem felsenfesten Grund der Gnade, wie Victoria das eben gesagt hat. Paulus schreibt das mal im Epheserbrief Kapitel 2. Es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid und einst in den Himmel kommt. Reine Gnade. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, als im Vertrauen anzunehmen, was Gott euch in Christus schenkt. Ihr habt die Gnade nicht durch irgendwelche guten Taten verdient. So kann auch niemand vor Gott stolz sein und sich auf seine eigenen Leistungen berufen. Das ist ausgeschlossen. Welch eine Befreiung, wenn man das so sehen kann. Wenn einem dieses Licht aufgeht. Und ich frage uns mal, berührt das unser Herz? Versuchen wir auch noch vielleicht durch fromme Karriere, durch viel Gutes tun, das Wohlgefallen Gottes irgendwie zu erlangen? Oder plagt uns die Ungewissheit, ob das reicht, was ich bisher getan habe vor Gott? Und dann habe ich die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Und die Nachricht lautet, der Gott, nach dem wir alle suchen, Das ist der Gott der Gnade und nicht der Leistung. Das ist die gute Nachricht. Und nun bitte ich uns, dass wir mal alles Leistungsdenken beiseite lassen und uns diesen Gott der Gnade in so ein paar Worten der Heiligen Schrift anschauen. Da heißt es einmal im Psalm 103, barmherzig und voller Gnade ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Was für ein großartiges Wort, was man so mit seinem Leben aufsaugen kann, wie der trockene Schwamm das Wasser. Oder deine Herrschaft ist gegründet auf Recht und Gerechtigkeit, auf Gnade und Treue. Wir lesen im Psalm 100, der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig. Die hört nicht auf. Das ist bei uns Menschen schon eine Sache, irgendwie, je nachdem, wie wir uns verhalten. Davon hängt sie ab. Oder Psalm 103 wurde eben schon genannt. Ich will den Herrn preisen und nie vergessen, was er für mich getan hat. Meine Schuld hat er mir vergeben und mein Leben von der Sinnlosigkeit befreit. Mit Gnade und Barmherzigkeit hat er mich überschüttet. So unermesslich groß wie der Himmel ist seine Gnade zu denen, die ihn ehren. Was für ein großartiges Wort. Und im Neuen Testament nur zwei Verse. In Jesus Christus hat Gott uns seine Gnade geschenkt. Da hat er sein Herz ausgeleert an dem, was in ihm ist, mit Christus. Und im Paulus schreibt er mal, in ihm, in dem Christus, hat Gott uns seine rettende und heilsame Gnade geschenkt. Eine rettende und heilsame. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Und nun ist es eine wichtig, was Gott schenkt, dass der Mensch dieses Geschenk annimmt. Da ist der Mensch wirklich nicht vertretbar durch keinen Pastor, durch keinen Familienmitglied oder irgendetwas. Wir hatten ein Seminar mal in Heidelberg und einen Alpha-Kurs. Und da wollten wir das deutlich machen. Man muss die Gnade Gottes, die muss man ganz persönlich annehmen. Das nützt nichts, dass ich alles weiß, was ich bisher gesagt habe. Sondern ich muss das persönlich annehmen. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? Und dann haben wir gesagt, okay, ich hatte noch eine Co-Referentin da. Wir legen vorne auf den Altar 50 Euro. Und dann haben wir gesagt, wir wollen euch das so verdeutlichen mal, was Gott uns in Christus schenkt. Das ist vergleichbar mit diesen 50 Euro, die wir euch schenken. Wer nach vorne kommt und sie holt, dem gehört sie. Dem gehören sie. Wir haben natürlich damit gerechnet, dass alle demütig sind. Wenn man in der Kirche ist, sollte man sowieso demütig sein. Wir haben damit gerechnet, dass kein Mensch kommt und sagt, ja, ist irgendwo ein Trick bei, was weiß ich, irgendwo springt mir eine Maus ins Gesicht dabei oder was weiß ich. Machen wir nicht. Und wir hatten schon ein paar Mal gute Erfahrungen gemacht und konnten dann das deutlich machen. Und dann habe ich gesagt, gut, 10 Euro steigen wir 50 Euro. Ob es glaubt sich, einmal kam einer und schnappt sich die 50 Euro. Die Ulrike und ich, glaube, wir haben sehr, sehr dumm geguckt und haben gesagt, schnell, was machen wir jetzt? Halt, war nur ein Trick, war nur mal so. Wir haben der Person die 50 Euro gelassen. Nachher, als in der Mitarbeiterbesprechung war, haben wir gesagt, komm, du, wir teilen uns den Spaß, aus der Falle kommen wir nicht mehr raus jetzt. Das kostet uns jetzt 50 Euro. Wir haben die 50 Euro bezahlt und haben dann damit deutlich gemacht, merkst du? Alle können die 50 Euro anschauen und sagen, Mensch, das ist wirklich echt. Aber ich muss diesen Mut haben und zu diesem Herrn hingehen und sagen, danke für dieses Geschenk. Ich nehme das jetzt an und dann habe ich diese 50 Euro und kann mit diesen 50 Euro arbeiten. Heute werde ich das nicht versuchen bei euch, weil ich weiß nicht genau, wie ihr gepolt seid. Aber eins steht fest, wenn das, ihr versteht das, glaube ich, das muss ich ganz persönlich tun und in Anspruch nehmen, Danke sagen. Und dann wird diese Gnade, dieses Geschenk in Christus mein Leben revolutionieren. Aber lasst uns mal auf einige Missverständnisse aufmerksam machen, die sich bei uns Menschen rund um das Wort Gnade einschleichen. Gnädig sein bei uns, das heißt so, naja, was soll ich jetzt irgendwie sagen, so ein bisschen menschenfreundlich sein, so ein bisschen tolerant sein, vielleicht ein bisschen die Augen so zudrücken, das heißt so ein bisschen gnädig sein, so von oben herab, ein bisschen gönnerhaft. Das Wesen der Gnade Gottes ist total anders. Es scheint zum Wesen Gottes zu gehören, dass es ihm scheinbar ein Herzensanliegen ist, den Menschen mit seiner Gnade zu überschütten, Menschen, die diese Gnade, und jetzt kommt's, nicht verdient haben. Und das ist der Skandal um die Gnade Gottes. Gnädig gestimmte Menschen haben ab und zu das Bedürfnis, denen was Gutes zu tun, die es verdient haben. Ganz klar, die Kinder von der Oma bekommen 5 Euro für eine gute Note. Ich habe das übrigens abgeschafft bei uns. Ich sage, ihr kriegt, egal wie das Zeugnis ausgefallen ist, ihr kriegt etwas. Nicht mehr nur mit 1 und 2 und dann abgestuft. Wir hatten früher auch mal so ein System. Alles nicht schlecht. Aber ganz bewusst deutlich zu machen, du, unsere Gnade, unsere Beziehung, die hängt jetzt nicht davon ab, ob du eine 6 oder eine 0 schreibst. Ich beuge immer vor. Erzähle den Kindern von mir und dass ich 5 und 6 geschrieben habe und vom Wohlwollen der Lehrer abhinke und manches mehr und mache ihnen damit deutlich auch, damit sie demnächst auch, wenn es mal daneben geht und das passiert irgendwo im Leben, dass sie dann nicht wirklich in den Keller gehen und dann tagelang der Segen da zu Hause, der Haussegen irgendwo schief hängt. Oder Chef gibt jemand, was weiß ich, eine Lohnerhöhung, weil er gute Noten, etwas Gutes geleistet hat. Die Gnade Gottes ist anders. Und ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Man traut den Augen nicht. Ein 16-jähriger Junge, noch ohne Führerschein, in der Familie ist viel Turbulenz, eine ganze Menge Probleme. Der hat sich das Auto seines Vaters besorgt und unternimmt mit diesem Auto eine Spritztour. Leider genau in unseren Garten. Mit frisch errichtetem Jägerzaun. Die Beete sind alle so gut angepflanzt, wie wir es gerade geschafft haben. Wir haben 2 Tage jetzt im Garten meiner Schwiegertochter gearbeitet. Alles bestens. Das Auto bleibt bis auf wenige Schrammen heil. Aber wir haben den Eindruck, das ganze Engagement des letzten halben Jahres, Freizeitengagement, das ist mit einem Schlag hin. Dieser junge Stöpsel fährt mit dem Auto seines Vaters alles platt, in 3 Sekunden. Klar, stehe ich kurz vorm Herzinfarkt. Ich könnte ausbrechen. Die Wut ist hoch gegenüber diesem Stöpsel, der mit dem Auto seines Vaters da reinfährt. Wir haben jetzt 3 Möglichkeiten zu reagieren. 3. Wir können gerecht handeln und ihm das geben, was er verdient. Wir sagen, Würschchen, komm her. Du hast keinen Führerschein. Wir gehen mit dir zur Polizei. 2. gehe ich mit dir zu den Eltern. Und da werde ich mal auf den Tisch hauen, da bei deinen Eltern. Und anschließend gehst du irgendwo arbeiten. Bist du auf Heller und Pfennig mein Auto, den Jägerzaun, die Pflanzen und so weiter, alles bezahlt hast. Das wäre gerecht. Das wäre gerecht, oder? Gar keine Frage. Dann sind wir keine schlechten Menschen, wenn wir sowas tun, oder? Wir behandeln ihn so, wir sind gerecht. Wir geben ihm einfach das, was er verdient, nicht mehr und nicht weniger. 2. Möglichkeit. Vielleicht behandeln wir ihn nach der Barmherzigkeit. Das heißt, wir sagen, du, ich gehe mit dir nicht zur Polizei. Das bringt nichts, das gibt so viele Schwierigkeiten, du kriegst so lange einen Stopp für deinen Führerschein und so weiter. Ich rufe nicht die Polizei an, aber wir gehen zu deinen Eltern. Und wir werden zusammenrechnen, was der Schaden kostet und du wirst dann mit Wissen der Eltern alles bezahlen. Ich glaube, dass der Jugendliche sehr dankbar ist gegenüber uns. Er sagt, Mensch, toll, dass sie nicht mit mir zur Polizei gehen und so weiter. Wirklich dankbar. Und wir haben auch noch ein gutes Gefühl, wir haben sogar noch ein gutes Werk getan. Gar keine Frage. Der Jugendliche wird uns gewiss noch dankbar sein, weil wir barmherzig waren und ihn weniger bestraft haben, als er es verdient hat. Es gibt auch noch eine 3. Möglichkeit. Sie widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Wir sagen, hier, so tickt man doch nicht. Das macht doch kein Mensch von uns. Oder vielleicht machen es einige von euch. Müssen wir mal sehen. Wir können ihn mit Gnade behandeln, diesen jungen Mann. Also wir können sagen, du, ich bin total geladen auf dich. Ich könnte am liebsten eine reinhauen. Gar keine Frage. Aber ich werde trotzdem nicht zur Polizei gehen. Und ich werde auch nicht mit deinen Eltern darüber reden. Das bleibt zwischen uns. Das bleibt zwischen uns. Und ihr habt schon eine Familie genug Probleme. Und meinen Jägerzaun, den repariere ich. Und meine Frau, die wird die Beete wieder herrichten, ist alles klar. Was hältst du davon? Und wenn ich jetzt noch mit dir zu McDonald's fahre, ich gebe einen aus, wir unterhalten uns ein bisschen und dann geht es gut mit uns. Wäre doch eine tolle Sache, oder? Der Junge nickt verlegen und denkt, naja, irgendwo muss die Sache doch einen Haken haben. Irgendwo muss sie einen Haken haben, aber eine Bedingung füge ich vielleicht hinzu. Und die wäre, fragt er unsicher, dass ich das Auto fahre zu McDonald's. Was halten wir von der Möglichkeit? Das wäre eine Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit der Gnade. Das ist die Möglichkeit der Gnade und die widerspricht uns. Und sie widerspricht uns.
Ich weiß nicht, was ihr von dem Beispiel sagt. Vielleicht sagt ihr, auf so eine Idee, auf so ein Beispiel kann nur ein Pastor kommen. Das ist total an der Realität vorbei, so eine Möglichkeit.
Der Junge wird sich übermorgen wieder ins Auto setzen von seinem Vater, klaut den Schlüssel und fährt irgendwo den Weg und eventuell noch einen Menschen tot und so weiter. Und denkt dann auch noch, ja, da werde ich von dem auch nochmal zu McDonald's eingeladen. Könnte ja sein. In der Tat, das ist das Risiko. Das ist das Risiko der Gnade. Genau das. Wenn man Gnade walten lässt. Aber es kann auch anders sein, oder? So wie ich mit diesem 16-jährigen Autofahrer in Anführungsstrichen umgehe, dass das ihn zum Umdenken bringt, dass das sein Herz erreicht, dass die Gnade, die erfahrene Gnade ihn verändert. Ihr Lieben, auf den ersten Seiten der Bibel, da heißt es, da sagt Gott, an dem Tag, wo du Mensch gegen mich rebellierst, und an dem du sagst, ich weiß zwar, dass es dich gibt und irgendwie leuchtet mir ein, dass es vernünftig ist, an dich zu glauben, aber ich gehe trotzdem meinen eigenen Weg. Ich will versuchen, gut zu leben und ein gutes Leben zu haben, aber auf eigene Faust, abseits von dir. An dem Tag, sagt Gott, wo du mir das Vertrauen aufkündigst und deinen eigenen Weg gehst, an dem Tag ziehst du das Negative, das Verderben, den Tod in dein eigenes Leben rein. Das ist die Auswirkung der Sünde, der Absonderung von Gott, der Trennung von Gott. Und wenn wir in einer Welt, die von einem absolut heiligen und gerechten Gott geschaffen wurde und regiert wird, wenn wir ihm die kalte Schulter zeigen, und das hat ja viele Folgen mit Lügen und mit Ehebrechen und mit Wortbrechen und vieles andere, dann verletzen wir Gott und verdienen den Tod, so sagt es die Bibel. Und wenn Gott nun uns gegenüber Gerechtigkeit walten lassen würde, dann würde er uns absolut vernichten. Und vielleicht sogar sofort vernichten. Und Gott wäre nicht gemein oder hässlich, sondern Gott würde uns das geben, was uns zusteht. Das ist das eine. Aber was wäre, wenn er uns barmherzig gegenübertreten würde? Barmherzigkeit, das heißt eine eingeschränkte Bestrafung. Weniger bestrafen, als wir es verdient hätten. Weniger. Nicht mehr die volle Summe, sondern die abgestufte Summe. Und nun kommt die Gnade. Und wisst ihr, Gnade heißt, das Wohlgefallen Gottes bekommen, das ihn bewegt, dem Wohltaten zu erweisen, der sie nicht verdient hat. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und das ist skandalös. Das ist Dummheit. Das macht, glaube ich, von uns, ich will keinen unterschätzen, aber ich glaube, das macht keiner von uns. Und das ist sogar gefährlich. Und genau das macht Gott. Und das ist sein Risiko. Wir kennen alle das Gleichnis von den zwei Söhnen. Da ist dieser sogenannte verlorene Sohn, der geht eines Tages zum Vater hin und sagt, Vater, ich will nicht mehr, jetzt ist alles zu eng hier, zu muffig, zu fromm und viel. Ich will mein Leben selber verwirklichen. Lässt sich auszahlen und er weiß auch, wo er das Leben findet, sofort ins Rotlichtmilieu und in die Kneipen und haut alles auf den Kopf. Und dann sitzt der buchstäblich eines Tages bei den Schweinen. Und er sagt, das habe ich mir zuzuschreiben. Ich habe die Lösung von meinem Vater nicht vertragen. Das ist die Rückseite, die Kehrseite der Freiheit, die ich gewinnen wollte. Und das habe ich verdient und das ist gerecht. Ich habe die Liebe meines Vaters mit Füßen getreten. Ich habe gegen ihn und seine Wege rebelliert. Und jetzt muss ich dafür leiden. Aber irgendwo hat er so ganz tief im hinteren Kopf noch so einen Gedanken, Mensch, ich sollte alles auf eine Karte setzen und sollte mich an meinen Vater wenden. Und dann geht er los, diesen Rückweg. Wahrscheinlich mit unheimlich schlechtem Gewissen. Und dann erlebt er einen Vater, der ihm ganz anders begegnet. Und das wird meisterhaft dort erzählt von Jesus. Wie dieser Vater wirklich sich diesen Jungen, der nach Hause kommt, diesen verlorenen Sohn, wie er ihn in den Arm nimmt, wie er eine Party feiert, wie er ihm ein neues Kleid gibt, einen Ring an den Finger setzt und ihm deutlich macht, du, ich werde dich so behandeln, als wärst du nie von zu Hause weggegangen. Nie. So werde ich dich behandeln. Das war völlig außerhalb seiner Logik und Vorstellungskraft. Und nun frage ich uns, jetzt ist dieser junge Mann, dieser verlorene Sohn zu Hause. Wird er in 2 Wochen das wiederholen? Wird er wieder von zu Hause weggehen und sagen, ich will mein Leben auf eigene Faust leben? Oder wird er von dieser Liebe, mit der er nicht rechnen konnte, von dieser Liebe seines Vaters, von der Gnade verändert? Ihr Lieben, solange wir diese Erfahrung nicht ganz persönlich gemacht haben, dieses trotz aller Irre und Umwege zurückgekommen sind zum Vater und erleben ihn als Liebenden, als Zudeckenden, als Vergebenen, als sich freuenden Vater, dann werden wir das Wesen Gottes nie verstehen. Wir werden weder eine Ahnung noch eine Macht, Ahnung von der Macht noch von dem Preis haben. Bedenken wir, dass Gott nicht einfach Augen zudrückt. Bedenken wir, dass Gott nicht einfach Gnade vor Recht ergehen lässt. Nein, Gott übernimmt selbst den Preis für die Rückkehr in Jesus Christus, seinem Sohn. Nur deshalb kann er begnadigen und das Geschenk der Erlösung und Vergebung anbieten. Verstehen wir jetzt, was Gnade bedeutet? Gnade ist unverdient. Gnade ist unverdient und sie kommt direkt aus dem Herzen eines unbegreiflichen Gottes, der ganz anders handelt, als ich handeln würde und wahrscheinlich jeder von uns. Gott bietet Gnade jedem Menschen an. Dem spektakulären Sünder, der über Hecken und Zäune geht, und dem frommen Leisetreter, der gerne möchte, der Grenzgänger, der gerne möchte, aber den Mut nicht hat, es vielleicht zu tun. Dem gemeinen Sünder und dem hochanständigen edlen Sünder. Dem gebildeten Sünder und vielleicht dem einfachen Sünder. Dem religiös suchenden Sünder und dem atheistischen Sünder. Sünder sind sie alle. Und für alle und allen gilt seine Gnade. Das ist die Nachricht der Bibel. Darum kam Christus in diese Welt. Aus diesem einzigen Grund. Und deshalb ging er ans Kreuz. So einfach, oder? Und genau daran liegt das Problem. Dass Menschen da denken, da muss doch noch ein Haken und ein Trick irgendwo sein. Das ist zu einfach. Kann man so zu Gott kommen, wie ich das gerade gesagt habe? Kann man so in den Himmel kommen? Das ist doch zu einfach. Das muss doch was kosten. Das muss doch wehtun. Ich bin immer entsetzt. Vielleicht habt ihr das mal im Fernsehen gesehen. Karfreitag. Da gibt es Leute, von den Philippinen weiß ich und so weiter, Leute, die lassen sich nach dem Vorbild Christi, in Anführungsstriche, kreuzigen. Sie wollen die Schmerzen erleiden. Das muss doch wehtun. Das muss ich doch spüren, ganz tief spüren. Schon mal gesehen? Da wird einem ganz anders. Da wird einem ganz anders. Das darf doch nicht so billig sein. Die meisten Menschen haben hart gearbeitet für ihr Auto, für ihr Haus und vieles andere mehr. Und bei Gott soll das so billig sein, geschenkweise? Wir haben recht, nur in diesem Fall haben wir Unrecht. Und das kann einen die Ewigkeit kosten. Gott hat den Weg zu unserer Errettung so einfach gemacht, dass jeder gerettet werden kann. Niemand kann sagen, ich schaffe das nicht. Der Level ist zu hoch, da komme ich nicht ran. Die Kirschen hängen zu hoch, die kann ich nie essen. Niemand wird das vor Gott sagen können. Niemand. Das Einzige, was uns das Evangelium verpassen lässt, das ist die fehlende Demut und der Stolz. Oder darf ich es anders sagen? Dass wir so gefüllte Hände haben. Da liegen unsere guten Taten drin. Und die möchten wir Gott entgegenhalten. Schau mal, was ich für ein toller, frommer Hecht bin. Wenn alle so wären wie ich, das ist unser Problem.
Ich glaube, Luther hat gesagt, wir müssen zu Gott immer als Bettler kommen. Als Bettler kommen. Und nicht mit unseren gefüllten Händen.
Deshalb haben es Gutmenschen oft viel schwerer zum Glauben an Christus zu kommen und ganz auf die Gnade zu setzen, als Menschen, die irgendwo versandet sind und so weiter. Das Einzige, was uns die Ewigkeit verpassen lässt, das ist die fehlende Demut und Stolz. Und deshalb heißt es im Hebräerbrief einmal, helft einer dem anderen, dass ihr die Gnade Gottes nicht verpasst. Darüber sollen wir im Gespräch bleiben, dass wir die Gnade Gottes wirklich erfassen an der Stelle. Ihr Lieben, und das ist eine unwahrscheinliche Entkrampfung. Wenn ich einmal weiß, dass ich nicht wegen meiner ganzen Verfehlungen, und das ist bei jedem von uns anders, wenn es auch auf das Gleiche herauskommt, dass ich dafür zeitlebens irgendwie büßen muss. Das ist eine große Befreiung, wenn ich auf einmal den Zugang zu Gott habe. Und wenn ich Vater sagen darf, dass nichts zwischen ihm und mir steht und dass ich mein Herz bei ihm ausschütten kann. Das ist. Und damit bin ich beim dritten Punkt, und das ist der letzte Punkt, die Revolution der Gnade. Die Gnade trägt dann auch das Leben. Da kann man sagen, ach so, Christ werden, das hat mit Gnade zu tun. Aber wenn ich jetzt Christ bin, was macht die Gnade dann in meinem Leben? Christ bleiben, ist das nicht meine Verantwortung? Muss ich das nicht packen an der Stelle? Lieben, alles, aber das ist, wenn ich Jesus angenommen habe und nächste Woche wieder im Alltag bin, wenn meine Kinder rebellieren, wenn der Chef spinnt, soll ja vorkommen, oder wenn mich der Hund des Nachbarn wieder ärgert, weil er seine Tellerminen da bei mir ins frisch gesäte Beet da reinbringe und erlebt man alles in der Seelsorge, diese Beispiele. Wie kann ich dann aus der Gnade leben? Wie kann ich dann aus der Gnade leben? Lass mich ein paar Tipps geben. Einmal, bedenke einmal, welchen Beitrag Gott in dich investiert hat. Du bist Gott ein Liebhaberpreis wert. Er hat einen Liebhaberpreis für dich bezahlt. Seinen eigenen Christus, so viel bist du ihm wert. Das ist unüberbietbar. Gott hat seinen eigenen Sohn wegen unserer Sünde nicht verschont. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott trifft Vorsorge. Auch für das Leben im Glauben, für Gehorsam und Hingabe, all das will er uns schenken. Und Jesus sagt mal, ich bin gekommen, um das Leben in seiner ganzen Fülle zu schenken. Erfülltes Leben. Merken wir, Gnade ist nicht nur die Eintrittskarte in den Himmel, aha, die ich mal irgendwo vorweise, sondern Gnade ist das, was mein ganzes Leben durchzieht und was mir eine neue Lebensqualität ermöglicht. In allen Problemen und mitten im Tohuwabohu des Lebens. Das zweite, Gnade errettet nicht nur, sondern Gnade bewahrt und sie bewährt sich im Alltag. Das steht im Psalm 94 einmal, wenn ich dachte, nun stürze ich, hast du mich mit deiner Gnade gehalten, gestützt und getragen. Wir haben die Tage ein Mail bekommen von Freunden von uns, die waren im Urlaub in Ungarn und dort fällt die Frau auf einmal um. Ganz plötzlich wird ins Krankenhaus eingeliefert und da stellt man fest, sie hat einen hühnereigroßen, bösen Tumor im Hirn. Und dann schrieben sie, wir haben dann reagiert und dann schrieb mir der Mann und sagt, ich will nur einen Satz sehen, wir sind getragen von Gott. Wir sind getragen von Gott. Trotz dieses Schlages jetzt, wir mussten jetzt mit einem Flugzeug, mit einem Sicherheitstransport hier nach Heidelberg gefahren werden und nächste Woche geht das dann dort weiter. Die Gnade bewahrt, die hält fest, die erhöht die Tragkraft. Und wie ist das bei Niederlagen? Die erleiden wir ja. Die erleiden wir ja auch. Ich finde es schön, dieses Wort Jesaja 54. Es sollen wohl Berge von ihrer Stelle weichen und Hügel ins Wanken kommen. Aber meine Gnade zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Durch nichts. Selbst durch eigenes Versagen, durch Fehler, durch Sünde nicht erschüttert werden. Das ist. Und ein letztes. Die Gnade
macht ihn nicht gleichgültig, dann kann ich einfach so drauf losleben.
Die Gnade erzieht mich, so schreibt Paulus mal im Titusbrief. Darf ich mal so sagen, die zieht mich weg von dem Negativen, was sich in meinem Leben eingenistet hat. Sie gewöhnt mir das ab. Ich sehe Dinge, die ich praktiziert habe, die fast schon zur zweiten Haut in meinem Leben sind, die sehe ich auf einmal viel schärfer und klarer. Das ist ungut für mich selber, für andere Menschen und so weiter. Und der Herr mit seiner Gnade, der zieht mich weg.
Da geht es manchmal 3 Schritte vorwärts, da geht es auch vielleicht mal 4 Schritte rückwärts. Kein Problem.
Aber er zieht mich weg. Wir haben eine heilsame Gnade, nicht eine kaputtmachende Gnade. Eine Gnade, die aufbaut. Das ist ein wunderbares Wort, was für mich sehr, sehr viel bedeutet, dass eine heilsame Gnade ist, die uns gut will, die heilen will.
Toll. Zuletzt noch einige Gedanken, wie wir diese revolutionierende Gnade Gottes weitergeben. Wir sind gewiss gut, gerecht zu handeln. Das wäre schon toll, wenn wir sagen, wie du mir, so ich dir. Das ist schon mal toll. Ich setze nicht nur einen drauf, sondern wie du mir, so ich dir. Nicht mehr. Das wäre schon toll. Das wäre so nach dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht du schlägst mir einen Zahn aus und ich besorge dir ein ganz neues Gebiss. Nein, sondern genau gleichwertig. Wie du mir, so ich dir. Da wären wir schon toll in dieser Welt. Wenn das die Politiker manchmal auch wüssten, so in der Zeit, das ist ja eine unheimlich unsichere Sache. Das muss man schon sagen, jeden Tag hat man fast Ängste, was da passiert und bei wem die Sicherungen durchbrennen. Das ist ja, okay, mal was anderes. Das wäre schon enorm in unserer Landschaft. Und wenn wir ganz gut in Form sind, dann schaffen wir vielleicht noch eine Stufe höher, dann schaffen wir es bis zur Barmherzigkeit. Du sagst etwas Unschönes hinter meinem Rücken. Und ich mache nicht das Gleiche. Ich schaue dich nur etwas unfreundlich an. Das wäre schon toll, oder? Das wäre schon toll, dass ich nicht mit der gleichen Münze heimzahle. Da wird das Klima der Beziehung schon etwas anders werden. Aber Jesus will mehr. Jesus will mehr. Und wir können mehr, wenn wir im Meer der Gnade schwimmen. Indem wir, darf ich mal so sagen, indem wir lernen, auch durch die Finger sehen. Kennt ihr diesen Ausdruck? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Spruch. Durch die Finger sehen. Ich muss nicht alles haarklein registrieren. Ich schaue großmütig durch die Finger. Ich muss nicht auf alles reagieren. Wäre schon toll, unsere Ehebeziehungen, oder? Wenn wir nicht immer da gleich reagieren, sondern, komm, man kann auch mal drüber wegsehen. Durch die Finger sehen. Ich muss einzelne Dinge nicht so gewichten. Und muss nicht eine negative Maschinerie in Gang setzen. Zum Beispiel, dass wir jemand restlos vergeben, wo wir das genauso gut anders machen können. Das merke ich mir. Und es kommt die Stunde. Es kommt die Stunde. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Da werde ich dir das auf meine Art und Weise ganz schön zurückzahlen. Kann man auch machen. Gar keine Frage.
Der andere Weg ist restlos vergeben. Und ich werde nicht irgendwo auf diese Weise zurückzahlen und werde mich an dir rächen. Oder dass wir jemand, der uns bisher als Luft behandelt hat, dass wir denen in irgendeiner Weise etwas Gutes tun. Hatten wir jetzt ein Gespräch, glaube ich, war in der Familie oder irgendwo. Ja, warum sollte man nicht mal auf den Marktplatz gehen und sollte jemand eine Rose schenken?
Wie?
Warum schenkst du mir eine Rose? Einfach nur so. Gutes tun. Irgendwo. Ihr Lieben, das werden Menschen merken, dass wir anders handeln, weil wir aus der Gnade heraus handeln. Und dann wird die Gnade unser Leben verändern und andere Menschen werden diesem Gott der Gnade durch uns näher kommen, wenn wir spendabel sind an der Stelle. Ich wünsche mir das. Dass ich Maß nehme an diesem Gott, der so gnädig in einer großartigen Weise uns gegenüber handelt und uns beschenkt. Dass das mein Herz so erfüllt und immer wieder neu so erfüllt, dass ich genauso auch anderen Menschen gegenüber gestimmt bin. Dann werden wir Glauben üben. Glauben üben. Und werden von der Gnade des Herrn singen,
heißt mein Psalm 89 jeden Tag. Gott schenke, dass wir da Fortschritte machen. Amen.